D-Radio Wissen. Online-Talk.
Mit Vera Linz am Mikrofon herzlich willkommen zum Online-Talk in einer Netzreporter XL-Ausgabe. Mindestens zwei Aufreger der letzten Tage hatten mit der FDP zu tun. Zuletzt die Entscheidungen um Schlecker, als FDP-Politiker die Einrichtung einer Transfergesellschaft für Schlecker-Mitarbeiterinnen scheitern ließen. Und der zweite Aufreger liegt etwas länger zurück. Das war am letzten Sonntag, als der designierte FDP-Generalsekretär Patrick Döring über das Politikbild der Piraten sprach, das von der Tyrannei der Masse gekennzeichnet sei. Was ist dran an dieser Kritik? War das nur ein Ausrutscher, vielleicht angesichts des Schocks, dass die Piraten nun mit dem Saarland zum zweiten Mal in einem Landtag vertreten sind? Oder steckt dahinter eine fundierte Sicht, die uns einer meiner Gesprächspartner vielleicht gleich erklären kann? Tyrannei der Massen, Menschenbilder in Parteien, Politik und Medien in Zeiten der Digitalisierung, das ist das Thema dieses Online-Talks. Und darüber spreche ich mit Manuel Höferlin, FDP-Bundestagsabgeordneter, Netzpolitiker und Mitglied der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Er ist uns aus Mainz zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, hallo.
Hallo, hier im Berliner Studio begrüße ich Christopher Lauer von der Piratenpartei, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, also einer der Piraten, die es im September vergangenen Jahres zum ersten Mal in ein Landesparlament geschafft haben. Hallo.
Ja, guten Tag.
Und aus Hamburg uns zugeschaltet ist Ole Reismann, Fachjournalist und Redakteur bei Spiegel Online. Hallo nach Hamburg.
Moin.
Herr Höferlin, was halten Sie davon, wenn Ihr Generalsekretär so ein Ding loslässt, vom Politikbild, das von der Tyrannei der Massen geprägt sei?
Na, man muss immer sehen, worauf der Satz beruhte. Eigentlich ist es ja ein Zitat, Tyrannei der Mehrheit, eines französischen Publizisten, Historikers. Da ging es einfach darum, dass man ausdrucken will, dass eine Mehrheit, egal wie groß sie ist, trotzdem gewisse Rechtsgrundprinzipien nicht außer Kraft setzen soll und darf. Und das Zweite, was er ausdrücken wollte, war sicherlich, dass eine vermeintliche Mehrheit das womöglich tut, wenn man eben den Blick nur auf eine Teilgruppe der Gesellschaft richtet. Und es ist bestimmt zweifellos so, dass diejenigen, die im Netz sehr aktiv sind, sich darin vielleicht mit einer gewissen Eloquenz bewegen und auch alles dort mitmachen können, auch sicherlich nur ein Teil der Gesellschaft sind. Und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen.
Und die Hotellobby vertritt dann die gesamte Gesellschaft.
Ja, das ist natürlich ein besonders qualifizierter
Anruf. Dazu kommen wir gleich. Rechtsprinzipien außer Kraft setzen. Inwiefern wurden denn da Rechtsprinzipien außer Kraft gesetzt?
Nein, die Frage ist nur, es ging ja darum, dass man sagt, wenn man immer nur darauf schaut, ob eine Mehrheit oder eine vermeintliche Mehrheit im Internet etwas fordert oder möchte, man sehr vorsichtig mit der Schlussfolgerung sein muss, oh, das sind aber 90% der Menschen für oder gegen etwas.
Aber das sagt ja keiner.
Ja, das sagt keiner, das steht aber manchmal so ein bisschen zur Diskussion. Und das wollte Patrick Döring dort sagen, dass man ein bisschen aufpassen muss.
Verzeihung, das ist dann die proaktive Angst vom Internet.
Ja. Nein, das hat nichts mit dem Internet zu tun. Das Internet an sich ist nicht gut und nicht böse. Es geht um die Menschen im Internet.
Aber wenn Sie von Masse, Mehrheit sprechen, da ging es ja gerade mal um 7,9%, die es in den Landtag geschafft haben. Also 7,9% der Wählerstimmen, das ist ja noch keine Masse.
Es ging nicht konkret bei der Aussage um das Wahlergebnis der Piraten oder die Wähler, die, Piraten wählen, sondern es ging ihm darum zu sagen, dass man bei der Betrachtungsweise dort einfach mit einem gewissen Vorsicht drauf schauen muss. Ich glaube, dass die Piraten eigene Gründe haben, warum sie die Ergebnisse erzielt haben. Das ist auch insoweit in Ordnung. Da muss man zur Kenntnis nehmen und muss sich drauf einstellen. Ich glaube, dass wir im Umgang mit dem Internet, wie es gerade so schön heißt, ich sage glaube lieber mit den Menschen, die im Internet sind, seit 12 Jahren Erfahrung haben. Wir machen das schon lange und von daher brauchen wir da uns eigentlich auch nicht zu verstecken.
Ole Reismann, Sie wollen Ihrer Empörung schon Ausdruck verleihen, ich merke das schon. Und das Ganze hatte ja die ganze Woche über auch zu einer Welle der Empörung im Netz geführt. War das aus Ihrer Sicht angemessen?
Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt empört bin und inwiefern das angemessen ist.
Man hat den Eindruck.
Ich würde gerne,
Internet ist empört.
Genau, die Netzgemeinde, diese diffuse Gruppe. Ich würde einmal ganz kurz ausholen, ich bin aufgewachsen, so in den Wendejahren wurde ich dann politisch irgendwie sensibilisiert und da wächst man dann ja in Westdeutschland, ist man aufgewachsen mit sowas wie Schülervertretungen, da gab es dann überall so basisdemokratische Prozesse, überall wurden irgendwelche Gremien gegründet, so die große Demokratieschule. Und ich glaube, sagen zu können, dass man beobachten konnte bei meinen Altersgenossen, die haben dann gesehen, wir lernen jetzt, wie Demokratie funktioniert, Aber die richtig große Demokratie, die das politische System in Deutschland, funktioniert dann doch noch ein Stück anders.
Ja.
Und dann gab es da auch so Schnittstellen, wo man hätte mitmachen können. Dann gab es irgendwie die Parteien, wo man sich hätte einbringen können. So richtig klasse war es aber doch nicht, weil einfach so facilitierende Momente, sowas wie Öffentlichkeit, hat dann so ein bisschen gefehlt. Dann saß man in der Kneipe oder im Hinterzimmer oder auf dem Stammtisch bei der Partei. Aber so Mehrheiten organisieren und Öffentlichkeit wirksam sich mit anderen vernetzen, das war immer noch ganz schön viel Arbeit. Auftritt Internet, auf einmal ist das alles sehr viel einfacher. Und diese Möglichkeiten, die einem da in der Schule oder auch im öffentlichen, im gesellschaftlichen Leben angeboten wurden und die Schnittstellen, die einem präsentiert wurden, partizipative Demokratie, du kannst überall mitmachen, das ist auf einmal alles viel einfacher geworden. Und demnach ist jetzt möglicherweise der Erfolg von der Piratenpartei auch nur so die Früchte, die die Bundesrepublik erntet von vielen Jahrzehnten der Demokratieerziehung.
Ja.
Haben Sie denn das Gefühl, Herr Reißmann, dass die Piraten da versuchen darzustellen, dass sie eine Masse hinter sich haben? Ich habe den Eindruck gar nicht so. Natürlich haben sie einen Teil der Wähler hinter sich, logischerweise, haben jetzt ein bisschen über 20.000 Mitglieder, ist ja auch noch nicht so viel. Aber von Massen spüre ich da erstmal noch nichts.
Oh, weiß ich nicht. Also Herr Lauer sagt gerade schon nein. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass wenn irgendwelche Diskurse geführt werden oder auch ganz plumpe, dumpfe Streitereien wie ums Urheberrecht, wo der Ton dann ganz oft entgleist, dann werden offene Briefe geschrieben und das heißt dann immer gleich am Anfang schon, übrigens, ne, wir sind sowieso demnächst die Mehrheit und ihr schafft euch eh ab. Also da ist schon sehr der Impetus da, so diese ganze vordigitale Welt, das wird sich irgendwann demnächst überleben. Da ist schon sehr viel Überheblichkeit dabei.
Hm. Ja.
Herr Lauer, jetzt kommen Sie. Genau, Sie waren auf jeden Fall schon mal empört. Sie sprachen vom schlechten Stil. Der FDP-Generalsekretär reduziere Menschen, die sich an politischen Debatten beteiligten, auf eine unberechenbare, pflegelhaft streitende Randgruppe. Und zwar nur deshalb, weil die Diskussion im Netz läuft. Er stelle damit seine eigene Überforderung mit dem digitalen Zeitalter zur Schau.
Ja, wenn wir darüber reden, dass sich Menschen über das Internet politisch organisieren, dann ist das erstmal eine Organisationsform und dann kann man das zur Kenntnis nehmen. Ich glaube, niemand, auch wenn es da teilweise sehr überheblich hergeht, so merken schon die Leute, die das seriös betreiben, dass das Internet natürlich auch eine Blase ist, insbesondere das politisch arbeitende Internet. Und wenn es darum geht, Entscheidungen zu finden und die Piratenpartei das zum Beispiel über Liquid Democracy, Liquid Feedback macht, dann sind wir ja, wenn wir mit 8,9% wie in Berlin in einem Abgeordnetenhaus sind, eben nur Teil einer Volksvertretung. Und da erleichtert dann der Blick in die Verfassung nochmal die Rechtsfindung. Wir vertreten damit dann alle 3,5 Millionen Berliner, sowie auch die Piraten im Saarland, im Parlament, dort auch alle Saarländerinnen und Saarländer vertreten. Das heißt, man muss immer an der Stelle dazwischen trennen. Was ist die politische Forderung einer Gruppe in der Gesellschaft? Das ist hier in dem Fall die Piratenpartei. Wir formulieren unser Programm sehr stark über das Internet. Wir betreiben sehr stark Meinungsbildung über das Internet. Aber wir müssen dann innerhalb eines Parlamentes, innerhalb eines parlamentarischen Prozesses zur Kenntnis nehmen, dass das unter Umständen natürlich auch Partikularinteressen sein können und dann natürlich auch mit Parteien, die mit ihren Programmen viel mehr Prozentpunkte bekommen, wie wir, in einen Diskurs treten. Und das ist halt eben gelebte Demokratie. Das, was Herr Reißmann gerade sagte, das ist halt dann Politik, dass man dort versucht, auch größere Tanker im Politikbetrieb auf einen anderen Kurs zu bringen, nämlich dadurch, dass man sagt, wenn ihr auf unsere Forderungen nicht eingeht, dann kriegen die Piraten bei Wahlen am Ende möglicherweise noch mehr Prozent.
Haben Sie das als diskriminierend empfunden, was Herr Döring da gesagt hat?
Also ich finde, man kann schon natürlich darüber diskutieren, ist das alles irgendwie sinnvoll? Ist das eine Diskussion? Wenn ich einen Blogbeitrag schreibe und ich dann nur Beleidigungen drunter kriege, ist das in irgendeiner Form zielführend, sinnstiftend? Nö, also da kann man natürlich auch sagen, ich muss mir auch als Mensch, als Politiker, als was auch immer, nicht jeden Scheiß antun, mit dem ich da im Internet konfrontiert werde. Aber in dem Moment, in dem ich versuche, eine politische Diskussion im Internet zu organisieren, organisieren, indem ich Meinungsbildung versuche zu organisieren, wo sich Leute auch engagieren über Petitionsplattformen, auch das E-Petitionssystem des Deutschen Bundestags, dann kann man eben nicht mehr von der Tyrannei der Masse sprechen, sondern dann sollte man sich eher auch überlegen, wie schaffe ich weitere Prozesse, wo sich Menschen über das Internet richtig dann auch in Politik mit einbringen können.
Herr Höferlin, die FDP, habe ich gelesen, macht das ja auch. Sie stellen ihr Parteiprogramm auch online zur Diskussion. Man kann sich beteiligen, mitdiskutieren, an der Entscheidungsfindung mitwirken. Was ist da so groß anders als bei den Piraten?
Die Werkzeuge eventuell. Ansonsten machen wir seit 10 Jahren eine Online-Beteiligung über unser Wahlprogramm, übrigens auch für Nichtmitglieder im Internet jedes Mal. Wir haben seit 12 Jahren einen Internetlandesverband, dem ich derzeit auch vorstehe, den LVNet, der ist 2000 gegründet. Am Anfang war das aus heutiger Sicht ja ein Mailinglistenverteiler, aber das sind ja Mittel, die heute die Piraten auch noch benutzen. Was uns unterscheidet, ist vielleicht einfach auch der Zeitpunkt, bei dem man so etwas nutzt. Die Piraten sind halt zu einem Zeitpunkt auf der Plattform erschienen, immerhin 2006, auch jetzt 6 Jahre her schon. Das heißt, das ist auch schon ein bisschen aus den Kinderschuhen raus, wo Mittel und Methoden, Werkzeuge zur Verfügung stehen, die eben vor 10 Jahren noch nicht da waren. Also sowas wie Liquid Feedback, Autocracy, wir nutzen es ja auch teilweise im Bundestag inzwischen. Ich finde die Mittel gut, aber das Entscheidende sind nicht die Werkzeuge, die man benutzt, sondern das Entscheidende ist, wie man Dinge einbindet und vielleicht auch das Grundverständnis, wie man am Ende zu einem Prozessende findet. Und da unterscheidet uns schon einiges von den Piraten, vielleicht auch von den Vorstellungen, wobei die Piraten sich im Moment auch ein Stück weit an die Realität anpassen müssen.
Herr Lauer schüttelt den Kopf, aber ich frage erst mal Sie, worin bestehen die Unterschiede in der dann Entscheidungsfindung am Ende?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der repräsentativen Demokratie am Ende jemanden brauchen, der sozusagen die Hand hebt, der verantwortlich ist für die Entscheidung, der gewählt oder auch abgewählt werden kann, wiedergewählt oder abgewählt werden kann. Und deswegen glaube ich, kann man zu Beginn eines Entscheidungsprozesses solche neuen Methoden, um dahin zu gelangen, benutzen, um Ideen vielleicht zu diskutieren, um bessere Texte für Parteitage zu kriegen, um diese sinnlose Diskussion über Kommastellungen auf Parteitagen endlich mal wegzukriegen. Aber am Ende müssen dann eben Menschen die Hand heben und man muss dann auch sehen, wer vielleicht dann als Politiker für eine Entscheidung steht oder nicht. Ich halte nichts davon, dass eine nicht näher bestimmte Masse, nur weil sie quasi die Mehrheit, womöglich die vermeintliche Mehrheit ist, eine Entscheidung herbeiführt, mit der dann alle anderen leben müssen und man weiß gar nicht genau, wer jetzt eigentlich dafür verantwortlich ist.
Verzeihung.
Ja, aber
darf ich ganz kurz?
Ja, ja.
Mir fällt ein Einwand ein, und zwar bei dieser Geschichte um den digitalen Ortsverband. Das haben ja dann auch andere Parteien gemacht, die SPD zum Beispiel. Und die Idee ist jetzt, dass Parteien ganz schnell sagen, seht her, wir haben hier auch Beteiligungsformen. Wir machen das schon länger, als es die Piraten überhaupt gibt. Womöglich ist der Unterschied nachher nur, dass das herkömmliche Parteiensystem dann doch auf solche Geschichten wie Urwahl von Vorsitzenden oder von Kandidaten nicht so richtig Lust hat und dann die Beteiligungsform anbietet, aber das, was dann aus dieser Beteiligungsform oder aus den Prozessen rauskommt, dann doch wieder in Führungszirkeln beschließt, inwiefern man das jetzt zulässt und inwiefern man sich selber in Frage stellen lässt. Und bei der Piratenpartei sieht man dann tatsächlich, dass eine bestimmte Anzahl junger Menschen, vor allem auch eine Nichtwähler, finden das attraktiv, dass es jetzt eben auch sowas wie digitale Ortsverbände gibt, wo es eben nicht egal ist, was sie irgendwo hinschreiben, sondern wo sie wirklich was verändern können.
Ja, und es ist auch mitnichten so, dass wenn bei den Piraten eine Abstimmung über Liquid Feedback stattfindet, dass das eine diffuse Masse ist. Und ich finde auch gut, dass wir da immer weiter diskutieren und wir im Moment ganz stark die Diskussion haben. In dem Moment, in dem wir in Landesparlamenten sitzen, perspektivisch auch im Deutschen Bundestag, brauchen wir auch nochmal eine radikal neue Definition von Politiker. Und dann brauchen wir auch eine Diskussion darüber, ob man, wenn man in der Piratenpartei in Liquid Feedback sich beteiligt, in einem Liquid Democracy Programm über die Richtlinien, über das Programm der Partei abstimmt, dass man das dann auch mit seinem Klarnamen tut oder so, dass man auf jeden Fall identifizierbar ist. Weil da hat Herr Höferlin zum Beispiel recht, natürlich braucht braucht man Verantwortliche, natürlich braucht man Ansprechpartner und wir machen es uns damit nicht leicht. Wir haben da eine sehr hitzige Diskussion, sowohl im Berliner Landesverband als auch in der Bundespartei und ich glaube, das ist der Weg, wo es halt hingehen muss. Ich glaube, es bringt auch nichts jetzt in der Diskussion zu sagen, naja, wir haben halt schon seit 5 Jahren länger das Internet benutzt und wir haben auch das und dies und jenes, sondern der wirklich ganz krasse Unterschied zwischen, glaube ich, der Piratenpartei und jetzt auch Parteien, die dann natürlich in Regierungsverantwortung sind, ist, dass es dann zum Beispiel auf Regierungsebene eine Entscheidung gibt, wie zum Beispiel, wir machen jetzt einen Atomausstieg. Und dann hat man aber in seinem Koalitionsvertrag drin stehen, die Atomkraft ist eine Brückentechnologie und wir wollen es weiter benutzen, bis wir dann alles mit erneuerbaren Energien machen müssen. Dann wird quasi die Regierungsentscheidung nicht mehr vom Parteiprogramm, von bestehenden Beschlüssen gedeckt. Und dann macht man einen, dann gibt es einen Leitantrag vom Bundesvorstand, mit dem dann auch immer die Personen verknüpft sind. Dann wird ein Parteitag einberufen und dann beschließen Parteien mit großem Buhai, also im etablierten, die etablierten Parteien mit großem Buhai, legitimieren dann quasi nochmal nachträglich Regierungshandeln. Ja, und dann kann man natürlich sagen, ja, und dann haben wir das noch irgendwie übers Internet diskutiert oder so, aber das ist nicht das, was wir uns dann unter Beteiligung, unter Demokratie an der Stelle vorstellen, sondern uns geht's ja darum, dass wirklich ein Mitglied, ob es jetzt in Berlin sitzt oder irgendwo in Bayern oder in Baden-Württemberg oder in der Mitte des Landes, irgendeine Idee haben kann und die möglicherweise nur mit 3 Leuten sich ausgedacht hat, das in ein bundesweites Liquid Democracy, Liquid Feedback Programm der Piratenpartei kippen kann und dann eine innerparteiliche, gesamtparteiliche Mehrheit dafür bekommt. Und das bedeutet dann auch, dass man viel dynamischere Diskussionsprozesse hat, dass man ein viel größeres Wissen auch der Partei und perspektivisch dann auch der Menschen in solchen Diskussionen nutzen kann.
Mhm. Christopher Lauer, Sie sitzen ja nun im Landtag in Berlin, also im Senat. Wie funktioniert denn das, wenn Sie als Abgeordnete eine Entscheidung zu vertreten haben? Das ist ja schon auch parlamentarische Demokratie. Müssen Sie dann auch alle Fragen in der Partei, bevor Sie diese Entscheidung umsetzen können? Nö. Oder haben Sie da auch eine gewisse Eigenmächtigkeit, dass Sie...
Also erstens gibt es imperative Mandate nicht. Ja, wir haben ein freies Mandat. Das heißt, als Abgeordneter hat man im Grunde genommen alle Freiheiten, die man möchte. So. Zweitens, wir packen Anträge entweder in unser Berliner Liquid Feedback oder auch schon ins Bundesliquid Feedback und lassen die abstimmen, damit wir auch ein Meinungsbild haben aus der Partei. So sind auch Ergänzungsänderungsanträge entstanden, zum Beispiel in Berlin beim Lobbyregister, wo wir den Antrag der Grünen reingepackt haben. Da verheimlichen wir dann auch nicht, wo es herkommt. Und dann wurde eine Gegeninitiative reingestellt, sodass wir dann einen konstruktiven Gegenvorschlag auch hatten oder einen Ergänzungsvorschlag. Und das ist dann auch das große Potenzial. Und das ist ein ja, sehr dynamischer Prozess, wo es keinen Ablauf nach dem Schema X gibt, sondern wir packen es in unser Liquid Feedback rein, gucken, was die Partei damit macht, gucken, was dann damit passiert und fühlen uns dann auch gebunden. Und wenn wir uns nicht gebunden fühlen, weil wir sagen, nee, da müssen wir jetzt anders entscheiden, dann bemühen wir uns auch, der Partei zu erklären, warum wir uns anders entschieden haben.
Also Sie sehen mit Christopher Lauer haben Sie, ich nenne das immer einen Realo-Piraten am Mikrofon. Man muss eben bestimmte Abstriche machen, wenn man Basisdemokratie in ein repräsentatives Parlamentssystem einbringen will. Im Zweifel, wenn am Ende hart auf hart kommt, muss der Abgeordnete entscheiden, was er tut oder nicht. Und das hat Herr Lauer richtig beschrieben. Ansonsten ja, diese Methoden haben ihren Charme. Das haben wir auch erkannt, wie viele andere auch. Mhm. Es ist auch ein bisschen schwierig, oder es ist anders. Es gibt unterschiedliche Voraussetzungen in manchen etablierten Parteien, will ich sie jetzt mal nennen, und der Piratenpartei, die noch jünger ist, einfach aufgrund auch derer, die Mitglied sind. Also wenn ich bei uns ein sage, ich möchte gerne ein Feedback über das Internet, über ein modernes Tool, ich will es jetzt gar nicht festlegen, egal welches, dann erreiche ich damit nicht alle, bei weitem nicht alle, wahrscheinlich den kleineren Teil unserer Partei.
Ist also auch eine Generationenfrage.
Ist eine Frage der Mitgliederstruktur. Mhm. Wir haben zum Beispiel über einen Mitgliederentscheid auch schon eine wichtige Frage entschieden, wissend, dass das natürlich auch Zeit bindet und auch Handlungsfähigkeit ein Stück weit hemmt. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob man das machen kann als Regierungspartei oder nicht. Wir haben letztlich, unsere Satzung sieht das vor, wir haben das durchgezogen und am Ende steht ein Ergebnis. auch da muss man am Ende sehen, hat der Mandatsträger am Ende das Recht, dagegen zu stehen, wenn seine persönliche Überzeugung anders ist? Ja, Christopher Lauer hat es richtig beschrieben. Natürlich muss jeder Mandatsträger am Ende entscheiden. Und er steht dann in der Verantwortung. Und ob er dann wieder von seiner Partei dahin geschickt wird oder nicht, hängt dann unter Umständen von solchen Entscheidungen ab. Aber so funktioniert das eben. Mhm. Aber man fragt seine Partei eben schon. Und wir tun das auch. Der Mitgliederentscheid bei uns ist sozusagen das konstruktive Feedback, das konservative Feedback, eben nicht mit über neue Medien. Das müssen wir tun, wenn wir wirklich die ganze Partei erreichen wollen.
Ole Reißmann, gibt es denn Indizien dafür oder welche Indizien gibt es denn dafür, dass durch dieses Liquid-Feedback-Prinzip tatsächlich bessere Entscheidungen gefunden werden können?
Eine sehr gute Frage. Also nochmal ganz kurz zu der möglicherweise Struktur in anderen Parteien, in etablierten Parteien, die eben mit dem Internet noch nicht so warm geworden sind, wo nicht jeder unglaublich viel Zeit hat, sich in Foren und möglicherweise nicht ganz auf Anhieb verständlichen Tools wie Liquid Democracy umzutun und da Anträge mitzutragen oder seine Stimme zu delegieren. Das ist aber tatsächlich, glaube ich, eine Frage von jungen Menschen, die etwas ungeduldig geworden sind. Das liegt auch an Medienkonsum und an einer Beschleunigung von Prozessen, an denen man irgendwie auch selber teilhat und die man beobachten kann. Und dem gegenüber steht dann ein parlamentarisches System und ein Parteiensystem, was viel mehr auf Beständigkeit gebaut ist und wo Prozesse einfach viel länger dauern und wo man Mitgliedern einfach nicht mal eben sagen kann, so übrigens, liebe SPD, ihr müsst jetzt, oder liebe CDU, ihr müsst jetzt alle irgendwie einmal die Woche ins Internet und euer E-Mail-Postfach aufmachen und euch angucken. Nein, aber ich glaube, die Menschen, die aufwachsen und Piratenpartei wählen, die sind Arbeitswelten gewohnt oder möglicherweise auch die meisten Bürojobs in Deutschland, da steht überall ein Computer auf dem Tisch und dann gibt es diese Ungeduld und dieses Unverständnis, ja Moment mal, es haben doch alle irgendwie Internet und da stehen doch Computer rum, warum nutzen wir das jetzt nicht endlich? Richtig. Und wenn dann Parteien wie auch in der FDP, natürlich ist es extrem schwierig, Mitglieder, die das jahrelang nicht benutzt haben, sich politisch zu engagieren, weil Politik anders funktioniert hat, eben nicht über ich darf zweimal täglich irgendwie einen Button klicken. Das ist ja was vollkommen Neues. Ja. Und was dann am Prozess, was nachher rauskommt, oh, schwierig, ja. Also man hat dieses bei der Piratenpartei, die sich ja seit mehreren Parteitagen probiert, über solche Liquid Democracy Geschichten zu organisieren, über die Antragsfabrik, wo dann die Anträge auch bewertet werden, welchen wollen wir jetzt nehmen. Und das ist schon sehr schwierig, weil eben alle mitmachen dürfen. Dann gibt es plötzlich drei Arbeitsgruppen, die zum selben Thema vier verschiedene Vorschläge einbringen. Und daraus dann wieder einen Kompromiss zu finden, das dauert alles unglaublich lange. Und wenn in der einer anderen großen Partei, einer Arbeitsgruppe, dann ein Konsenspapier erstellt, wovon allen ein bisschen was drin ist, was alle so mittragen können, dann geht das auf den Parteitag und alle heben die Hand hoch und man hat irgendwie eine Lösung, mit der man dann weiterarbeiten kann, was bei den Piraten überhaupt nicht funktioniert.
Die Frage ist ja auch, wenn Sie Regierungspartei sind, zum Beispiel haben Sie ein bestimmtes Zeitfenster, in dem Sie Entscheidungen fällen müssen, ob dann das logistisch überhaupt möglich ist, über diesen Prozess dann solche Entscheidungen zu fällen.
Also ich glaube, man kann es halt eben nicht absolut sehen. Es wird mit Sicherheit Entscheidungen geben, die Piraten und Regierungsbeteiligung finde ich ganz lustig. Aber gut, dann stellen wir mal hin, wir müssten schnell Entscheidungen treffen in wirklich richtiger, also noch mehr Verantwortung. Dann wird es Entscheidungen geben, die werden längerfristig sein und es wird Sachen geben, die sind kurzfristig, wo man dann auch wahrscheinlich im Hintergrund im Nachhinein erklären kann, warum man sich so entschieden hat, wie man sich entschied. Zu der Frage, ob es bessere Entscheidungen gibt, würde ich erstmal pauschal sagen, ja. Ich habe ja inhaltlich als politischer Geschäftsführer zwei Bundesparteitage vorbereitet, der Piratenpartei, und ich habe ganz deutlich gesehen, dass Anträge, die durch Liquid Feedback gelaufen sind, alleine sprachlich sich um Welten von dem unterschieden haben, was Leute einfach so per Mail reingeschickt haben.
Sehe ich auch so.
Was die Struktur angeht, die inhaltliche Arbeitsstruktur, da hat Herr Reißmann vollkommen recht, dass es da gerade was so die Treffen im realen Leben angeht, auch gerade auf Bundesebene, wir noch deutlichen Nachholbedarf haben, aber das sehe ich halt auch sehr entspannt, weil ich glaube, spätestens, wenn wir im Bundestag sein sollten, werden wir Fachpolitiker haben, die sagen, ey Kinder, das geht nicht mehr, wir müssen uns jetzt hier auch mal ordentlich positionieren, auch bei wirtschaftlichen Fragen, auch bei finanzpolitischen Fragen, und dann wird es auch nochmal quasi das Feedback aus dem Parlament geben und eine Notwendigkeit, sich dort zu positionieren.
Boah, aber Herr Lauer, Entschuldigung, also ich will kurz unterbrechen an dieser Stelle, weil,
ja, gerne.
Ne, also Sie wollen also erstmal ins Parlament gewählt werden und danach kommt dann irgendwann Inhalt im Programm.
Nee, Herr Reißmann.
Also ich finde das extrem schwierig.
Herr Reißmann, ganz ruhig. Und zwar folgendes. Ich sehe es doch jetzt. Wir haben uns zur Innenpolitik grob positioniert in Berlin. Und ich als Innenpolitiker konnte ihn vor der Wahl nicht zur nicht individualisierten Funkzellenabfrage nach § 100 G Strafprozessordnung Absatz 2 Satz 2 sagen. Muss das aber im Parlament tun. Das heißt, dann sag ich, Partei, wir müssen uns hier innenpolitisch noch besser aufstellen und deswegen gibt es jetzt im Berliner Landesverband eine Arbeitsgruppe, die es vor der Wahl nicht gab, wo sich auch Parteimitglieder beteiligen. Und ich habe dasselbe gerade nochmal auf Bundesebene beschrieben. Wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen fordern, dann positionieren wir uns bei Sozialpolitik, auch bei Wirtschaftspolitik. Wenn wir dann in einem Parlament sind und die Leute von uns zu Recht verlangen, Leute, jetzt legt uns aber auch mal bitte ein Konzept vor, wird es nochmal einen ganz anderen Antrieb innerhalb der Partei geben. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Das heißt, wir präsentieren peu à peu Konzepte und die sind mal weniger und mal mehr detailliert ausgearbeitet. Aber ich glaube, dass Abgeordnete in einem Parlament dann nochmal auch eine treibende Kraft sein werden, die dann nochmal Mitgliedern ein bisschen in den Arsch treten und sagen, so Leute, jetzt müssen wir aber auch hier abliefern und jetzt müssen wir uns mal positionieren. Das ist ein dialektischer Prozess.
Naja, also ich finde eine interessante Frage und die können wir gerne widersprechen, ob wir sie jetzt mittragen. Wenn ich eine der herkömmlichen Parteien wähle, dann wähle ich ein Programm, dann wähle ich eine Haltung und einen Standpunkt. Wenn ich aber Piraten wählen würde, dann wähle ich ein Prozess, eine andere Form von Politik.
Nö, wenn Sie die CDU und die FDP zur Bundestagswahl 2009 wählen, dann wählen Sie eine Partei, die dann einen Koalitionsvertrag schreibt, in dem dran steht, die Wehrpflicht soll auf 6 Monate abgesenkt werden. Das ist ja ein klares Statement. Und dann wurde die Wehrpflicht abgeschafft, wo Sie eine Partei wählen, die in Ihren Koalitionsvertrag reinschreibt, wir machen die Atomkraft weiter, wir machen Laufzeitverlängerungen, wo nach Fukushima gesagt worden ist, nein, wir steigen aus der Atomkraft aus. Und sie wählen eine Partei, die zum Beispiel zur Euro-Rettung 2009 nichts in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben haben. Ich finde es immer sehr witzig, was für einen Maßstab man dann jetzt hier an uns anlegt. Natürlich müssen wir uns grob positionieren und wir können uns auch sehr detailliert positionieren. Und dazwischen gibt es dann immer diese sogenannte Realpolitik, wo wir sehr schnell dann auch unter Umständen Entscheidungen finden können. Und ich glaube, viel schlimmer als das komplette Gegenteil von dem zu machen, was man in einen Koalitionsvertrag, was man in ein Programm reingeschrieben hat, kann es dann auch nicht werden. Und ich glaube, dass mit den bisherigen Entscheidungen, die Piratenpartei programmatisch, aber auch im Parlament getroffen hat, ist ja der Inhalt, in welche Richtung es geht, ziemlich klar. Und von daher, lassen wir uns überraschen, was die Zukunft bringt und wie wir uns dann auch in extremen Fällen positionieren müssen.
Also ich finde, dass die Piratenrichtung nicht klar ist, aber das kann man ja dann nochmal später auseinandernehmen. Aber darf ich noch eine Sache sagen? Ich finde es interessant, die Piraten kommen im Prinzip von der Seite, sie beteiligen möglichst alle an Entscheidungsprozessen und erkennen langsam, haben auch die Mitgliederstruktur dafür, dass die Fähigkeit dafür da ist, das auch mit modernen Technologien zu tun und finden jetzt heraus, dass sie häufig dann in Situationen sind, wenn sie im Parlament sind, auch andere Bedürfnisse zu haben. Wir kommen im Prinzip von der genau anderen Seite. Wir haben eine Mitgliederstruktur, bei der wir wissen, dass über die Hälfte sich möglicherweise nicht an solchen Prozessen beteiligen können oder wollen, haben diese Prozesse aber und versuchen die jetzt immer mehr in die Partei hineinzutreiben und den Rest, die Erfordernisse im Parlament, kennen wir schon. Es ist schon interessant. Ich bin jetzt nur jemand, einer der Netzpolitiker, die das sehr stark auch in der Partei vorantreiben. Wenn ich dann in so einem Kreisvorstand sage, lasst uns doch mal zum nächsten Parteitag die Anträge vorher in ein Etherpad stellen und dann kann jeder mal gucken, ob er vielleicht noch Ergänzungen dran machen will, dann kommt der Erste sofort und sagt, ja, aber nur unter dem Vorbehalt, dass wir am Parteitag noch jeden Änderungsantrag stellen dürfen. Und das ist natürlich interessant, ist ja klar, weil wir haben natürlich einen Teil der Menschen, die das gar nicht nutzen können und die wollen sich ihre Teilhabe an dem Entscheidungsprozess natürlich nicht nehmen lassen, nur weil sie nicht im Internet Firmen sind. Hm. Und das ist halt der Unterschied, quasi zwei Bewegungsrichtungen vielleicht mal auf eine ähnliche Arbeitsweise in, weiß ich, 20, 30 Jahren, wenn sich das sozusagen herausgewachsen hat.
Ich glaube nicht, dass sie so viel Zeit haben. Also ne, es gab dann...
sie haben müssen. Die Menschen werden nicht schneller alt.
Ja, aber die große Frage ist doch, in der Phoenix-Runde am Donnerstag saß dann ja auch der Jugendforscher Klaus Hurrellmann, der dann auch irgendwie vorrechnen und analysieren kann, dass sich die sogenannten Volksparteien ja von der Gesellschaft womöglich ein Tick weit entkoppelt haben, dass junge Leute sowieso keine Lust mehr auf Parteien haben.
Wer ist denn die Gesellschaft? Das ist doch die Frage. Entschuldigung, das muss ich jetzt mal genau nachfragen. Von, die sich von der Gesellschaft
entkoppelt haben. Wahrscheinlich diejenigen, die er befragt hat, oder?
Genau.
Also die wird er dann als Gesellschaft...
Ja gut, aber wenn ein Forscher anfängt, Befragungen zu stellen, dann achtet er auf Repräsentativität. Mhm. Also kann er schon... die Überlegung, die Überlegung ist doch, dass große Parteien eine lange Zeit lang gut funktioniert haben. In den letzten vergangenen Jahren, aber unter dem Stichwort Politikverdrossenheit, wurde ja auch festgestellt, junge Leute haben keine Lust mehr, sich so richtig zu engagieren, auch innerhalb der Partei. Die treten dann irgendwann mal ein und dann bleiben sie, werden sie irgendwann Karteileichen. Die muss man irgendwie aktivieren und muss Mittel und Wege finden, die Parteimitglieder anzusprechen, damit sie überhaupt noch mitmachen. Und junge Leute und Nichtwähler haben überhaupt gar keine Lust mehr auf diese Parteienpolitik.
Ich möchte es mal anders fragen. Bevor ich das tue, will ich erst noch mal für unsere Hörer sagen, wer hier alles im Studio sitzt. Wir diskutieren mit Manuel Höferlin, FDP-Bundestagsabgeordneter, mit Christopher Lauer, Mitglied im Abgeordnetenhaus von Berlin von der Piratenpartei, und mit Ole Reismann, Redakteur bei Spiegel Online. Was mich interessieren würde, stecken da unterschiedliche Menschenbilder eigentlich dahinter? Oder, Herr Höferlin, würden Sie es genauso machen wie die Piraten, wenn Sie einfach nur eine andere Mitgliederstruktur hätten?
Wir machen es ja in manchen Bereichen ähnlich wie die Piraten, nämlich dann, wenn wir mit entsprechenden Teilen der Partei kommunizieren. Also wir haben zum Beispiel Fachausschüsse Netzpolitik, die sich bewusst mit netzpolitischen Themen befasst. Und diejenigen, die sich mit Netzpolitik befassen, haben eben auch einen Computer oder ein Notebook oder ein mobiles Endgerät und beteiligen sich natürlich auch an mobilen, an Internetplattformen zur Entwicklung von Texten und auch zum Abstimmen innerhalb dieser Ausschüsse. Wenn ich aber mit anderen Fachkollegen bundesweit, aber auch im Land spreche, dann haben sie halt die Situation, dass die Hälfte der Mitglieder das gar nicht nutzen kann oder will. Und ich kann die ja nicht zwingen einerseits, ich kann sie aber auch nicht auslassen. Das heißt, das ist die Frage mit, wenn sie entfernen sich von der Gesellschaft. Also wenn ich jetzt nur Netzpolitik, netzpolitische Maßstäbe anlegen würde zur Entscheidungsfindung in der Partei, dann würde ich mich von meinen Mitgliedern, die nämlich überhaupt nicht das Internet so nutzen können oder wollen, entfernen. Das, und auch von Menschen. Es gibt auch genug Menschen in der Gesellschaft, die das eben gar nicht so machen wollen. Deswegen ist das eine sehr gefährliche These zu sagen, man entfernt sich, indem man nicht so modern arbeitet von der Gesellschaft. Wir haben eine Gesellschaft, die zu Recht auch die Wahlmöglichkeit hat zu sagen, ich möchte mich eben nicht in einem Online-Tool beteiligen. Ich will also eben irgendwo hingehen und die Hand heben und da diskutieren.
Also ich werde jetzt dann wieder ketzerisch und dann muss man sich angucken, also wie dann die Wahlergebnisse aussehen. Also auch die Piraten werden ja nicht mit 20% gewählt, aber immerhin schaffen sie es noch im Landtag. Und um die Frage zu beantworten, ja, dahinter stehen unterschiedliche Menschenbilder. Also wir haben bei den klassischen Parteien, da geht man irgendwie davon aus, dass Menschen haben irgendwie so wie auch immer geartete vorpolitische Interessen und der Parteiapparat ist dann dafür zuständig, diese Interessen zu bündeln und in diesen demokratischen Prozess dann einzubringen und zu sagen, in der parlamentarischen Demokratie, wir machen das jetzt und so sieht's aus und wir denken, die Wähler wollen das schon so und so machen. Wohingegen die Piratenpartei dann ein anderes Menschenbild hat, deswegen dann auch die Parteistruktur ganz anders ist. Bei anderen Parteien haben viele dann auch, sie sagen immer, sie können es technisch nicht oder sie haben keine Lust oder keine Zeit oder es interessiert sie einfach nicht, weil sie nicht glauben, dass sie irgendwas bewirken können. Immer, sei mal dahingestellt. Die sagen dann, es gibt qualifizierte Bürger, was dann eher so aus dieser Ecke partizipatorische Demokratie kommt und überlegen sich, jeder einzelne Bürger hat eigentlich schon eine politische Meinung und die können wir aktivieren und der bringt sich ein und der kann als Einzelperson in diesen Prozessen auch einen Unterschied machen.
Ja, also ich denke, wir haben vor allen Dingen, also wenn man es jetzt mal ganz groß zieht und sehr weit formuliert, ein sehr positives Menschenbild. Und zwar, das muss man, glaube ich, auch haben, sonst kann man keine Politik machen. Aber wir haben ein sehr positives Menschenbild. Das heißt, wenn man Menschen erstmal in eine Lage versetzt, sich Gedanken darüber zu machen, was sie von ihrem Leben wollen, also deswegen ja auch diese Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, und sie erstmal frei von Zwängen sind, dann beteiligen die sich schon irgendwie positiv in der Gesellschaft. Und wenn das politische Beteiligung ist oder wenn man für die Nachbarn anfängt einzukaufen oder man ist der Meinung, ich muss Physik studieren und eine tolle neue Energieform erfinden oder sonst irgendwas, ja. Das ist beliebig einfach und beliebig kompliziert. Und das, was Herr Reismann gesagt hat, das stimmt. Also wir wollen einfach dann auch in Beteiligungsprozessen, es geht gar nicht darum zu sagen, wenn jetzt 80 Millionen Deutsche über ein Gesetz abstimmen, ist das ein besseres Gesetz, als wenn zwei darüber abstimmen. Es geht hier einfach einfach nur um die Frage, wie kann ich eigentlich dieses ganze Wissen, was es bei den Bürgerinnen und Bürgern gibt, was es ja bei Leuten gibt, die sich für Spezialthemen auch interessieren, wie kann ich das eigentlich nutzen und für die Gesellschaft auch dann nutzbar machen? Also wenn ich mir zum Beispiel bei Stuttgart 21 diese 100.000 Leute anschaue, die gegen diesen Bahnhof demonstrieren, was ich mir, da denke ich mir einfach, was für eine Energieverschwendung, also was für, also nicht nur jetzt, ne, also auch wie sich diese Leute hätten einbringen können, wenn es da einen wie auch immer gearteten Prozess gegeben hätte, wo die Leute am Ende auch das Gefühl gehabt hätten, und das ist immer ganz wichtig, dass diese Meinung dann auch tatsächlich was zählt. Also klar kann man sagen, ja, wir hatten noch ein Planfeststellungsverfahren und da durfte doch jeder seine Bedenken äußern. Wenn aber die Verträge schon quasi vor dem Planfeststellungsverfahren irgendwie unterschrieben worden sind, dann ist das ja auch nicht so das, was man dann als echte Beteiligungsmöglichkeit wahrnimmt.
Aber Herr Lauer, wie erreichen Sie denn die, die nicht digital unterwegs sind? Die Herr Höferlin erreichen will, aber im Moment ja offenbar auch nicht so erfolgreich erreicht.
Also erstens haben wir natürlich das Glück, dass da die Zeit für uns arbeitet, dass 76% der Bevölkerung Tendenz steigend schon gerade mit diesen mobilen Endgeräten und Tablet-Computern über einen Internetanschluss verfügt. Und dann muss man natürlich, wenn man solche Beteiligungsmodelle über das Internet hat und das auch ernst meint, dort mit einem Anspruch rangehen, dass man sagt, jede Person, die sagt, ich möchte mich hier beteiligen an diesem Prozess, sich beteiligen kann. Und man wird es nie hundertprozentig schaffen. Das ist ja zum Beispiel auch bei der Barrierefreiheit so. Man schafft es leider anscheinend nicht, alle Gebäude und alle Bahnhöfe barrierefrei zu bauen oder alle Fernsehsendungen, alle Radiosendungen irgendwie barrierefrei zu übertragen. Aber es ist der Anspruch da. Und dieser Anspruch muss dann auch bei Bürgerbeteiligung da sein. Wir dürfen, das darf kein Totschlagargument sein, so nach dem Motto, meine Großeltern im Hunsrück, die haben aber kein Internet. Ja gut, dann lassen wir es jetzt irgendwie sein oder was. Das kann auch nicht die Möglichkeit da an der Stelle sein.
Ich möchte ganz kurz vielleicht noch was fürs Menschenbild der FDP sagen, weil das jetzt so klingt, als ob wir kein positives Menschenbild hätten.
Als ob sie ein schlechtes hätten, ne?
Also ich glaube, die FDP ist, nein eben, deswegen will ich es ja auch nur noch mal betonen. Ich glaube schon, dass die FDP ja auch auf ihrem langen Parteiprogramm und Werteprogramm für Freiheit und Verantwortung im Menschen steht. Und jeder ist seines Glückes Schmied und kann im Rahmen seiner Möglichkeiten noch was tun. Wir haben schon ein sehr positives Menschenbild. Und jeder soll sich auch einbringen können. Deswegen nutzen wir ja auch moderne Beteiligungsformen und lassen über das Internet seit 10 Jahren am Programm offen, auch von Mitgliedern und Nichtmitgliedern mitschreiben. Wissend, dass wir aber nicht alle erreichen und deswegen auch andere Zugangskanäle schaffen wollen. Ich gebe Christopher Lauer völlig recht. Es werden immer mehr, die das Internet nutzen, und ich bin davon überzeugt, dass wir in Zukunft auch bessere Beschlüsse, bei Parteitagen beispielsweise, vielleicht auch mal bessere Gesetze durch Online-Beteiligungen hinkriegen, weil natürlich der Weg sozusagen zur Beteiligung ein kurzer ist. Man geht eben entweder an seinen Computer oder man hat ihn dabei und macht es auf mobilen Geräten. Das ist noch einfacher, das wird auch zunehmend so sein. Und man kann mindestens mal schnell sagen, ja, das finde ich eine gute Idee, das finde ich eine schlechte Idee, und hat schneller ein Meinungsbild oder kann sich wirklich konstruktiv einbringen, und zwar zeitlich unabhängig und örtlich unabhängig. Das ist das, was wir in unserem Internetlandesverband tun. Da sind auch Mitglieder aus dem Ausland dabei, mein Stellvertreter ist in Südafrika, und wir machen das und bringen solche Sachen in die Partei ein. Das ist die Zukunft mit Sicherheit, aber wir wollen eben auch die anderen mit einbinden können, und
die Übergangszeit. Das finde ich natürlich sehr ehrenhaft. Sie wollen die mit reinnehmen, die nicht so digital unterwegs sind, aber offenbar ja ist das ja auch nicht erfolgreich.
Die Frage ist jetzt, ob wir über Prozentpunkte bei Wahlen sprechen oder ob wir darüber reden, wie sich eine Partei oder eine politische Ausrichtung aufstellt. Und ich trenne das für mich schon sehr deutlich, weil ich sage, wenn die Liberalen sich jetzt immer hinstellen und meinen, sie müssten bei jedem Wahlergebnis eine konkrete oder 5 konkrete Maßnahmen machen, um bei der nächsten Wahl ein besseres Ergebnis zu haben, dann kommen wir nicht weiter. Und ich glaube, das ist auch ein Credo, was man sich selbst überall auferlegen. Man muss überlegen, wo will man hin, wie will man grundsätzlich arbeiten. Und das ist unabhängig davon von Wahlen. Die Wahlen sind immer der Gradmesser, ob man erfolgreich ist oder nicht, und muss dann vielleicht Dinge verändern. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich ändere jetzt 5 Dinge und das nächste Mal haben wir statt 1,2 14%, sondern ich glaube, dass wir bestimmte Grundlinien haben und ich bin auch überzeugt davon, dass wir viele Dinge richtig machen. Meine persönliche Meinung ist, dass wir viele Dinge ganz schlecht übermitteln, ganz schlecht kommunizieren. Und wenn ich die Wahlanalysen anschaue, wir sehr viele Wähler ins Nichtwählerlager verlieren. Die sind frustriert offensichtlich, entweder von dem, was wir machen oder wie wir es machen. Deswegen muss man sich da natürlich Konsequenzen rausziehen. Aber deswegen darf man doch seine Grundüberzeugungen nicht verlieren. Und vielleicht auch sollte man auch das tun, wofür man mal gewählt worden ist und warum man sich in der Partei engagiert.
Genau, aber ja, bei Wahlen geht es zum Glück auch noch um Inhalte und nicht nur noch um den Modus operandi. Ist ja auch eine ganz positive Nachricht eigentlich. Aber nochmal ganz kurz zurück auf den letzten Donnerstag, wo dann Frau Nahles auch in einer dieser Talkrunden saß und ganz beglückt festgestellt hat, wow, irgendwie, also sie persönlich fühlt das so für sich, so, oh, da ist irgendwie wieder mehr Schwung in der Politik und die Piraten, auch das ist ja schön. Und dann können wir jetzt aber irgendwie feststellen und sagen, dass diese ganzen Parteien so mit Beteiligungsprozesse, das hatten die auch alles schon. Die hatten alle schon den digitalen Ortsverein und man konnte sich überall einbringen, man durfte überall mitreden. Aber irgendwie hatten dann nicht so viele Leute Lust, dass Frau Nahles dann erkennt, oh, da ist Schwung drin, sondern der kommt jetzt von anderen Leuten. Aber warum das nicht irgendwie in ihrer Partei funktioniert, wo man im Prinzip dieselben Möglichkeiten hat, sich zu beteiligen, warum da irgendwie der Schwung fehlt, dieser Analyseschritt hat an der Stelle gefehlt. Und ich glaube tatsächlich, dass große Parteien gerade aufwachen und sich daran erinnern, oder war ja ein Ortsverein und vielleicht müssen wir doch mal mit diesen Leuten reden, damit wir eben uns nicht endgültig von Gesellschaft entkoppeln.
Und da müssen aber auch noch dann, wie es so schön heißt, dicke Bretter gebohrt werden, ne? Weil ich merke halt zum Beispiel, was ich ja total geil und genial fände, wenn wir ein Liquid Feedback bekämen fürs Berliner Abgeordnetenhaus, ja, wo man 149 Abgeordnete hat, die ja eh immer namentlich abstimmen oder, ne, wo ja fraktionsmäßig auch, ich kann ja dann im nächsten Protokoll eh nachlesen, wer hat wie abgestimmt, ja, dann hätte man 149 Abgeordnete, die mit ihrem Klarnamen in diesem Liquid Feedback Anträge über Parteigrenzen hinweg beraten könnten. Also gar nicht, jetzt noch nicht mal verbinden, aber einfach nur mal so auch als Experimentierraum, einfach nur mal um zu schauen, wo liegen denn die Mehrheiten in diesem Parlament eigentlich, weil das ist ja der Witz, ne? Wir sind ja die Volksvertretung, wir können ja alles machen, ne?
Und Sie sind die Opposition in der Volksvertretung, Sie können so mittelfiel machen.
Nein, wenn ich wir sind die Volksvertretung sage, dann ist das ein wir, das 149 Abgeordnete des Berliner Abgeordnetenhauses meint. Und natürlich sind wir die Opposition als Piratenfraktion darin, aber wir als Abgeordnete sind halt auch unabhängig, ob ich jetzt in der Regierungsfraktion bin oder in der Oppositionsfraktion, wir sind erstmal nicht gebunden an Weisungen. Das heißt, wir könnten theoretisch alles machen, was wir wollten. Eine Bereitschaft, ein solches Liquid-Feedback-System nur für die Abgeordneten, damit man mal über Parteigrenzen hinweg Positionen abtesten kann, die Bereitschaft dafür ist schon nicht da. Und wenn jetzt irgendwie davon gesprochen wird, ja, das ist jetzt der Aufbruch und wir müssen uns mehr orientieren und sonst irgendwas, dann muss man auch ganz klar sehen, dass es da viele Systeme gibt, viele Machtstrukturen, wo es überhaupt gar kein Interesse gibt, dass sich was ändert. Und deswegen merke ich halt auch einfach, brauche es da an der Stelle dann halt auch die Piratenpartei, dass wir immer wieder klar machen, okay, wenn ihr euch nicht ändert, werden das im Zweifelsfall noch mehr Prozent.
Wir haben jetzt über Strukturen gesprochen, über das Menschenbild. Ich würde gerne noch mal in der letzten Viertelstunde, die uns noch bleibt, über Inhalte reden. Marina Weißband, die politische Geschäftsführerin der Piraten, sagt im ZDF, wenn die FDP-Fraktion das Original ist, dann sind wir das Update, Herr Höferlin. Was ruft das in Ihnen hervor?
Gut, also ich könnte jetzt ganz provokativ, aber auch voller Überzeugung sagen, wenn ich mir das werdende Programm der Piraten angucke, es ist ja ein Teilprogramm noch, dann würde ich sagen, sind sie keine liberale Partei. Sie sind eher eine Partei im linken Parteienspektrum. Sie haben bestimmt bei Bürgerrechtsfragen Schnittmengen mit uns. Das haben aber auch andere Parteien, die weiter links von der Mitte stehen. Das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, das stelle ich einfach fest. Und deswegen ist es etwas schwierig, wenn Piraten sagen, wir sind die neue liberale Partei. Das glaube ich, kann man bei vielen
FDP macht ja Werbung mit, wir sind das Original. Das ist ja nur eine Reaktion von uns auf Sie. Wir wären ja nie darauf gekommen, uns als das Update zu bezeichnen, wenn Frau Leuthäuser-Schnarrenberger nicht die steile These in den Raum gestellt hätte, dass die FDP das Original wäre.
Also vielleicht sind Sie dann ein Entwicklungszweig. Das passiert ja manchmal bei Open-Source-Projekten so. Das sind keine Updates, sondern Sie spalten sich dann sozusagen in der Entwicklungslinie ab und der Quellcode wird dann weiterentwickelt und entwickelt sich in eine ganz andere Linie. Aber das ist ja in Ordnung. Das ist ja auch in Ordnung für das Parteienspektrum. Ich glaube, dass wir im Unterschied zu den Piraten eine jahrzehntelange Grundlagenfestlegung in bestimmten Werten gemacht haben. Und unsere Aufgabe ist es, und das ist nicht leicht, manchmal als Netzpolitiker solche Dinge dann eben auf die Netzpolitik zu übertragen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es eben bei den Piraten anders ist. Sie entwickeln sich in vielen Punkten erst ihre Meinung und vor allen Dingen zu den Themen, die außerhalb der Netzpolitik liegen. Christopher Lauer hat das gut gesagt. Da muss eben dann mal gesagt werden, wie man sich eigentlich ein Grundeinkommen vorstellt. Wir haben da auch unsere Vorstellungen und zwar schon seit Jahren. Aber das ist eben der Unterschied. Das heißt, das ist nicht gut und das ist nicht böse, sondern jeder hat seinen politischen Weg, wie er zu seinem Programm findet. Und die Piraten sind einfach viel jünger. Und dann muss man schauen, wo es hinführt. Und ich kann nur wünschen, dass es den Piraten in Deutschland nicht so geht wie den Piraten in Schweden, die heute langsam an Zustimmung verlieren. Und das widerlegt auch ein bisschen die These von Herrn Reismann, dass allein das System der Beteiligung automatisch zum Erfolg führt.
Die hatten ja auch ein ganz anderes
Problem. Ole Reismann.
Automatisch zum Erfolg führt bei bestimmten Wählergruppen, ne? Bei bestimmten jungen Menschen, die bestimmt sozialisiert wurden, die irgendwie bestimmte Schulbildung haben und die das Internet toll finden. Bei denen führt es zum Erfolg.
Ja. Aber da gibt es mehr als 0,6% der Schweden, die das können und toll finden.
Wie schätzen Sie das ein, Ole Reismann? Sind die Piraten die neuen Liberalen oder Linksliberale? Wo würden Sie das als Außenstehender verorten?
Keine Ahnung. Also es gibt so ein paar Punkte, da kann man sagen, ja, BGE oder wie man dieses Grundeinkommen dann auch immer nicht nennen darf, weil das ja dann irgendwie doch anders ist und ja, der öffentliche Nahverkehr. Genau. Ja. Also es gibt, genau, wie Herr Höfling schon gesagt hat, es gibt verschiedene Elemente, wo man sagen kann, das finden wir, würden wir eher im linken Parteienspektrum verorten. Auf der anderen Seite würde man sagen, ja, na, das ist vielleicht dann doch Richtung liberal. Aber wie es dann irgendwie Richtung Marktwirtschaft geht, das hat man ja gesehen an der Schlecker-Debatte, da saßen dann die Piraten,
ja, da habe ich ziemlich verkackt, ja.
Ja, und
ja, das muss man mal so sagen. Also war ich nicht besonders.
Naja, Lauer hat eine Lebenserfahrung gewonnen in dem Moment.
Was heißt das genau?
Ich meine jetzt. Lassen Sie Herrn Reismann mal ausreden und dann kommen wir auf verkackt. Also Herr Reismann.
Sehr gerne. Ich glaube nicht, dass Herr Lauer sich mit der verkackt rausreden kann. Es gibt einfach grundsätzlich das Problem, dass die Piraten zu vielen Themen keine Meinung haben. Und es wird einfach extrem spannend zu sein, was dann überwiegt. Ob Menschen dann zur Wahlurne schreiten und sagen, ich wähle eine politische Position. Oder ob es immer noch viele Menschen gibt, die zur Wahlurne schreiten und sagen, ich bin mit dem bisherigen Parteiensystem so unzufrieden, dass ich lieber eine hoffnungsvolle junge Partei wähle, obwohl ich nicht so genau weiß, wo die jetzt politisch zu verorten ist.
Ja. Alternative einfach.
Genau, ich würde es nicht sagen Protest, sondern ich würde sagen auch als Alternative, weil die sehen ja, dass eine Alternative, da kann ich auch mitarbeiten. Protestwähler würden radikale Parteien wählen, die eher unangenehm sind, oder? Ja. Piraten würden eher sagen, sie sind keine Protestpartei, sondern sind eine neue Möglichkeit, sich politisch zu betätigen. Ja.
Was ich mit verkackt meinte, war halt einfach, dass ich diese Sendung da im ZDF komplett unterschätzt habe und ich gedacht habe, ich soll ein bisschen was zu den Haushaltsverhandlungen in Berlin sagen, wie wir hatten ja vorgeschlagen, die Deutsche Oper zu schließen, um dann die 39 Millionen Euro zu nutzen, um die Berliner freie Kulturszene quasi zu retten. Ja,
Entschuldigung, aber wenn
ich versuche mich nicht rauszureden, ich versuche das gerade zu analysieren. Herr Reismann, es ist auch nicht rausreden. Ich sag ja, ich bin selber sehr unzufrieden mit meiner Performance da und ich bin...
Für Sie ist das symptomatisch irgendwie, Herr Reismann, sieht
genau.
Das richtig?
Ja. Genau, ich finde das eine Masche, jetzt zu sagen, ich persönlich habe verkackt und ich werde mich bessern, das ist eine Masche, ne?
Das ist keine Masche, ehrlich. Ja, was soll ich denn sagen, dass ich großartig war
und
dass ich
total geil war? Es gibt kein Programm dazu, der Piraten.
Genau, Sie sollen nicht personalisieren, ne? Weil genauso saß Herr Nerz in einer anderen
Talkrunde
und hat genauso keine Position gehabt und wurde dann überrascht davon, dass er zu einer aktuellen, tagesaktuellen politischen Debatte was sagen soll. Dann sitzt man in einer Talkrunde und ist dann vollkommen überrascht, so, oh, Schlecker. Ach ja, stimmt, da war irgendwas.
Herr Reismann, ich bin insofern überrascht, als ich sage, wenn ich in eine bundesweite deutsche ausgestrahlte Talkshow im ZDF eingeladen werde, ja, und man mir vorher auch sagt, okay, es wird um die und die Themen gehen und man dann erwartet, und das finde ich dann immer interessant, was man von uns als Partei erwartet, dass man von den Piraten, die ja schon in der Vergangenheit deutlich klar gemacht haben, dass wir gerade bei wirtschaftlichen, gerade bei Finanzfragen eben noch nicht Programm haben, dass wir da auch noch keine klaren Aussagen haben, ja, dass man dann von mir als Mitglied eines Berliner Abgeordnetenhauses verlangt, für die Partei zu sprechen und zu sagen, ja, Herr Lauer, was hätten Sie denn bei der Schlecker-Sache gemacht, ja, und dann davor sowohl Herr Beck die komplette Cholerik gefahren hat, wo die beste Reaktion von mir wahrscheinlich gewesen wäre, wenn ich einfach das Studio verlasse und sage, auf so einen Scheiß habe ich jetzt auch keinen Bock. Und Herr Fricke ist nochmal, und da muss ich die FDP loben, Herr Fricke ist einfach nochmal sehr nüchtern analysiert hat, ja, ich dann in dem Moment sage, naja, was soll ich dazu sagen, der Herr Fricke, das klang jetzt sehr vernünftig, so. Das kann natürlich sein, dass ich da ein bisschen deppenhaft irgendwie rüberkam und dass ich irgendwie wirke wie ein arrogantes Arschloch, ja, und ich werde mir in Zukunft auch nochmal sehr genau überlegen, ob ich mich in solche Situationen begeben werde. Ich finde das Gespräch hier zum Beispiel deutlich angenehmer, als im Minutentakt auf solche absurden Fragen antworten zu müssen, ja, aber nochmal zu der Verordnung, dann der Piratenpartei. Ich habe mal irgendwann der DPA sozialliberal gesagt. Seitdem sagen wir alle sozialliberal. Das freut mich irgendwie sehr. Ich glaube, der Weg, wo es hingeht, ist schon klar. Und ich finde, es ist auch schön, dass man halt eben sieht, okay, bei den Punkten, wo wir es nicht wissen, differenzieren wir es aus. Und es ist halt auch keine Masche, Herr Reismann, sondern das habe ich ja selber schon kurz nach der Wahl gesagt, es darf halt nicht zur Masche verkommen. Ja, und spätestens, wie gesagt, in der Situation, wenn wir länger in Parlamenten irgendwie drin sind, wenn wir entsprechende Fachpolitiker haben, dann dürfen wir uns eben nicht mehr rausreden. Und das muss man, und das kann man dann ja auch gerne an uns kritisieren, dass wir eben in wirtschaftlichen Fragen, in Finanzfragen eben keine Ahnung haben. Und dann da auch oft schwimmen. Und man kann auch an uns kritisieren, dass wenn sowohl der Parteivorsitzende als auch der stellvertretende Vorsitzende als auch ich in einer Talkshow, in verschiedenen Talkshows sitzen, dass wir uns mal vorher zumindest anrufen sollten und eine gemeinsame Position bei so einem tagesaktuellen Schlecker-Thema finden sollten. Und wenn diese Position nur ist, wir sagen da jetzt nichts zu, weil es komplett lächerlich wäre, wenn ich etwas dazu sage.
Oder weiß man, kann man? Sie bringen ein Auto auf die Straße, bei dem noch Bauteile fehlen. Das ist halt das Problem, was dann
am Ende fehlt. Nein, wir bringen ein Auto auf die Straße, wo wir uns einfach überlegen, was flanschen wir an dieses Auto noch dran, damit es geiler fährt. Also das ist ein deutlicher Unterschied.
Aber Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik ist vielleicht schon ein wesentliches Element des Autos, mit dem man schon vielleicht sagen kann, das gehört auch ein Stück weit zur Verkehrstüchtigkeit dazu. Deswegen ist es wahrscheinlich schon auch ein berechtigtes
Kritik. Damit wir dann in unser Programm wieder sowas reinschreiben wie mit dem Atomausstieg und es dann genau andersrum machen.
Man kann ja schon Dinge, wenn man seine Meinung ändert, auch begründen. Aber man muss zumindest mal eine Haltung und eine Position finden. Sie haben das gerade eben sehr gut beschrieben. Das ist eben Politik und auch Medienrealität, dass sie irgendwo hingehen. Wir wissen nicht, was in den nächsten 5 Minuten dieser Sendung noch passiert. Vielleicht reden wir gleich noch über Schlecker. Das kann passieren. Das ist halt Realität. Und wenn Sie eben ein Programm haben, dann können Sie sich auf eine Position beziehen, die Sie in der Partei haben. Und das meine ich jetzt auch nicht böse, aber das ist eben, das haben Sie selbst beschrieben, ein Problem auch der Piraten, dass sie in bestimmten Politikbereichen eben keine Position haben. Noch nicht mal eine Position, schon gar kein Programm, das entwickelt wurde. Und das ist dann ein Problem, wenn man sich sozusagen im Straßenverkehr der Politik und der Medien bewegt. Und da müssen Sie damit rechnen, dass Sie plötzlich gefragt werden. Das ist gefährlich.
Kann man da nicht großmütig sein und sagen, okay, die Piraten sind noch ganz am Anfang. Geben wir denen noch 5 Jahre oder 6 Jahre
Zählen
Zeit.
Sie mal bitte von 2009.
Haben jetzt noch nicht allzu viel zu entscheiden. Wir geben denen noch ein bisschen Zeit. Davon können Sie doch auch wieder profitieren, sozusagen, von dieser Unausgereiftheit.
Nein, also entweder sind die Piraten Teil der repräsentativen Demokratie, dann müssen Sie sich auch alles gefallen lassen, was eine Partei sich gefallen lassen muss an Kritik und auch an Forderungen. Oder sie sind es eben nicht. Eben. Und deswegen sage ich ja auch, und ich glaube zu Recht, ich fordere dann schon die Piraten auch dazu auf, eine Position zu wirtschaftlichen und finanzpolitischen Themen zu haben und auch zu Schlecker. Und das darf man, das sind sie dabei. Aber sie befinden sich bereits auf der Straße. Sie müssen jetzt auch da Gas geben, damit man weiß, wo man
ist. Ich glaube, die Piratenpartei muss tatsächlich gar nicht so viel. Denn auch wenn sie sich in Talkshows setzen und sagen, wissen wir nicht so genau, müssen wir nochmal drüber reden. Das finden Menschen ja attraktiv. Ne? Es gibt immer noch Leute, die draußen sind und sagen, das bisherige Parteiensystem, die immer alles wissen, finden wir eher schwierig. Und die Piratenpartei, die jetzt offen und ehrlich sagt, was sie wissen, was sie nicht wissen, das finden Wähler offensichtlich attraktiv.
Warum?
So, und ganz kurz nochmal, weil sie sich ernst genommen fühlen und sich beteiligen können. Weil sie mit den bisherigen Lösungen nicht besonders einverstanden sind, wie Parteien funktionieren. Aber noch ein ganz kurzer Satz. Tatsächlich, da sieht man an diesem Donnerstagabend dann, wo dieses scheitert, ne, wo das dann auch vollkommen vor die Wand fährt, weil das politische System und das System TV-Talkshow anders ist. Hm. Und wenn man dann als Pirat dann mit einem vollkommen anderen Verständnis von Politik und einem vollkommen anderen Menschenbild da reingeht, dann kollidiert das. Und dann sehen möglicherweise die Leute mit den neuen Ideen ziemlich blöd aus. Ich glaube, ja, das ist ein Lerneffekt. Beim nächsten Mal werden sich womöglich vorher telefonisch abgesprochen haben.
Ja, und ich möchte noch eine Sache sagen, weil das finde ich dann sehr irritierend. Es wird immer, wenn wir dann so attackiert werden bezüglich unserer Position, so getan, als wäre die Piratenpartei die Partei, die jetzt hier den nächsten Außenminister, Finanzminister, Wirtschaftsminister, sonst was stellen müsste. Da erwarte ich dann mal von anderen Parteien in Deutschland, nämlich den Etablierten, dass sie sich zu einer Koalitionsaussage mit den Piraten ganz deutlich positionieren. Weil es wird immer so getan, als wären wir dann in der ersten Legislaturperiode im Bundestag sofort an irgendwas beteiligt, wo wir in Regierungsverantwortung dann auch schwerwiegende Entscheidungen treffen müssten. Und wenn jetzt irgendeine Partei daherkommt und sagt, nee, super, wir wollen in Schwarz-FDP-Orange-Bündnis haben, wir wollen ein SPD-Grün-Orangenes Bündnis haben, dann könnten wir ja mal darüber nachdenken, also was wir dann machen müssen. Aber das ist komplett Shishi, mit was für einem Anspruch man da auch teilweise an uns rangeht.
Ich glaube, die interessante Botschaft ist doch, dass das alles vollkommen irrelevant und egal ist. Die interessante Botschaft ist doch, es gibt die Tyrannei der Piraten. Das ist ein vollkommen neue politische, also es ist eine andere politische Idee, mit der die etablierten Parteien nicht umgehen können und jetzt ja auch panisch darauf reagieren. Die müssten sich jetzt ja nicht aufregen und von der Tyrannei der Massen sprechen, wenn sie das nicht als ernsthafte Bedrohung für sich selbst ansehen würden.
Also panisch habe ich heute, glaube ich, nicht reagiert.
Nö, sie waren ganz so.
Nein, genau. Nein, aber es gibt ja andere Leute, die da durchaus ausfälliger werden.
Es geht um Menschen, nicht um Parteien.
Damit endet ja eben auch diese Sendung, dieser Online-Talk. Unser Titel war nicht die Tyrannei der Piraten, aber auch ein schöner Satz. Wir sprachen über die Tyrannei der Massen, Fragezeichen, Menschenbilder in Parteien, Politik und Medien in Zeiten der Digitalisierung. Im Studio waren Manuel Höferlin, FDP-Bundestagsabgeordneter, Christopher Lauer von der Piratenpartei, Mitglied im Abgeordnetenhaus von Berlin, und der Journalist bei Spiegel Online, Ole Reismann. Mein Name ist Vera Linz. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und vielen Dank, dass Sie alle hier waren. Tschüss.
Ja, vielen Dank. Tschüss. Schönen Tag noch.